Es ist Ablenkzeit. Los geht's.
Ablink.
Hallo und herzlich willkommen beim CT Uplink. Heute geht es um die Datenkrake Auto. Bevor es losgeht, kommt aber erstmal Reklame.
Wie MSG IT-Lösungen für die digitale Welt von morgen gestaltet? Mit agilen Teams, modernster Technologie und ihrer IT-Expertise. Als international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8.500 Mitarbeitenden bietet MSG ausgezeichnete Karrierechancen in der Softwareentwicklung und IT-Beratung. Schaffen Sie nachhaltige IT-Lösungen und bewerben Sie sich jetzt unter karriere.msg.group.
So, los geht's. Heute mit mir, Sophia Zimmermann, und wir sprechen heute über Autos. Die sind ja längst mehr als nur Transportmittel, die uns von A nach B bringen. Es sind ja im Prinzip rollende Entertainment- und Komfortburgen, die uns nicht nur Radio hören lassen, sondern auch unsere Lieblingsstreams abspielen, die uns warnen, wenn wir zu schnell fahren, wenn wir zu doll auffahren. Sie sagen uns auch, wenn wir müde sind. Alles ziemlich komfortabel und nett. Aber das Ganze hat auch seinen Preis, und darüber spreche ich heute mit zwei ganz kompetenten Kollegen aus der CT-Redaktion, die dazu auch in der aktuellen Ausgabe einen Schwerpunkt erarbeitet haben. Und das sind Sven Hansen und Holger Bleich. Stellt euch doch am besten einmal selber vor.
Ja, hallo,
Sven, du Sven zuerst. Hansen.
Ja, auch das ist nett, ich habe schon fast angefangen. Sven Hansen aus dem Ressort Mega, Multimedia Entertainment Gadgets, genau.
Und ich bin Holger Bleich aus dem Ressort Internet Software. Und ja, deswegen da auch ein bisschen artfremd, weil wir normalerweise mit Autos gar nicht so viel zu tun haben. Aber mein Bereich ist eben auch Recht und Datenschutz. Und das war das, was ich mir da angeguckt habe. Sven, da war eher fürs Technische zuständig.
Könnt ihr vielleicht kurz euren Schwerpunkt in der CT mal vorstellen? Vielleicht können wir das aktuelle Cover auch einblenden mit Lila und ganz vielen Nullen und Einsen, die da aus dem Auto schweben. Was habt ihr da grundsätzlich gemacht?
Ja, da fange ich vielleicht mal an. Also Ausgangspunkt von diesem Schwerpunkt waren tatsächlich durchaus Einwürfe von Leserinnen und Leser, die wir so über die Jahre gekommen haben, wo es eben um Autos, um Erlebnisse mit Autos ging. Und immer wenn die an CT denken, dann geht es natürlich auch irgendwie um Daten. Und wir haben das so ein bisschen gesammelt, und irgendwo hatten wir immer das Gefühl, ne, wir kriegen da nicht so einen richtigen Griff dran. Ne? Irgendwelche Leute, die gesagt haben, hier, ich habe da einen USB-Stick immer mitlaufen und der sollte eigentlich was aufzeichnen, dann hatte ich einen Unfall, dann hat er nichts aufgezeichnet, oder ich habe mein Auto verkauft und jetzt fährt das da durch die Gegend, mit jemand anders sitzt drin und ich sehe immer noch, wo das lang fährt, weil ich die App immer noch habe. Also ne, kurz gesagt, viele einzelne Geschichten und Geschichtchen rund um das digitale Auto. Und das haben wir eben zum Anlass genommen, da mal etwas genauer nachzuschauen.
Als ich das gelesen habe, ich habe es natürlich gelesen, habe ich mich an sehr vielen Stellen auch ertappt gefühlt, weil wir haben auch ein Familienauto, das wahrscheinlich die personifizierte Datenkrake ist. Es ist mit einer App gekoppelt, in der ich gucken kann, ob es auch wirklich alles zugeschlossen ist, was ich ganz toll finde, weil ich sowas immer vergesse, wo ich aber auch den Verbrauch mit anderen Nutzern dieser App abgleichen kann, also ob ich mich da höher oder schlechter oder besser befinde. Und ich habe mir schon immer gedacht, dass das, ja, irgendwer, irgendwo muss das ja auswerten und irgendwohin muss das fließen. Das ist bestimmt nicht nur für meine Zwecke gedacht. Aber über was für Autos reden wir denn da eigentlich? Weil ich fand es ein bisschen verblüffend, dass es eben nicht nur ganz neue Autos sind, Sven.
Ja, richtig. Ne? Wenn man mal anfängt, so wie du, dann denkt man erstmal so an die neuesten Autos, wo alles Mögliche schon mit App geht oder die vielleicht schon fast alleine fahren können, wo man sich das dann vorstellt. Dann freut man sich, dass man so eins nicht hat. Aber tatsächlich sind wir eben auch ein bisschen rückwärts gegangen in der Historie. Und ganz konkret habe ich einfach mal was gemacht, eben ein älteres Autoradio, also so eine sogenannte Head Unit mit Festplatte zu kaufen bei eBay. Das heißt, das ist so ein Gerät, das steckte dann im Auto, was so Baujahr 2005, 2006, glaube ich, war. Und da haben wir einfach mal geschaut, was eben auch auf so einem älteren Gerät noch an Daten vorhanden waren und waren dann doch verblüfft. Also zum einen, in welcher Detailtiefe dort Daten teilweise getrackt waren von diesem Gerät. Da ist eine 30 Gigabyte Festplatte zu dem Zeitpunkt drin gewesen. Und zum anderen auch mit wie wenig Aufwand man das eigentlich dann doch hingekriegt hat, weil wir doch eher gedacht hätten, dass das stärker alles geschützt darauf ist. Und das hat uns dann auch wieder zu denken gegeben, wenn man eben von da aus hochrechnet, ne, 2005 bis 2021, 22 ist dann ja doch nochmal ein Sprung. Und dann wird einem schon ein bisschen mulmig, wenn man sich überlegt, was heute alles möglich ist und was damals schon gemacht wurde.
Genau, Holger, dann vielleicht die Frage an dich. Warum ist das gerade heute so ein Thema, Datenschutz und Auto?
Naja, also es war ja schon lange ein Thema, ne? Also aber richtig scharf gestellt wurde das Ganze ja durch die Datenschutzgrundverordnung, zumindest in Europa, weil plötzlich ganz andere Auskunftsansprüche von Seiten der Verbraucher da sind, aber vor allem eben auch höhere Strafen drohen den Unternehmen, wenn sie sich nicht an den Datenschutz halten. Also wir hatten vorher auch schon das Bundesdatenschutzrecht, das war ähnlich scharf wie die Datenschutzgrundverordnung, die europäische, die seit Mai 2018 gilt, aber da sind jetzt eben schärfere, drakonischere Strafen vorgesehen und deswegen auch die großen Autokonzerne, wie hier in Niedersachsen zum Beispiel VW oder Daimler oder BMW und auch alle, die hier in Deutschland agieren, also auch die ausländischen, müssen sich daran eben halten. Sie tun es teilweise und teilweise nicht, das wissen wir. Wir sehen aber auch, also das ist mir schon aufgefallen, dass es in den letzten Jahren auch bei den Konzernen Umdenken gegeben hat, dass das Thema Datenschutz deutlich mehr in den Fokus rückt. Also jemand, der sich jetzt ein neues Auto kauft, der wird das schon allein daran merken, dass wenn er das Entertainment-System startet oder gar wenn er irgendwie mit der eSIM online geht, dass da Datenschutzerklärungen aufpoppen ohne Ende, die man dann abnicken muss. Teilweise bei jedem Start vom Auto. Ich kenne das von, wir haben ein ID.3 von VW, also ein relativ neues Auto. Da muss ich jedes Mal, wenn das Auto startet, muss ich sagen, ja, ich will in den Online-Modus gehen. Ja, ich weiß, dass Ortungsdaten, Standortdaten damit in die Cloud von VW entfleuchen. Ne, das muss ich halt bestätigen, ansonsten kann ich einen Teil der Funktionen nicht nutzen. Und das wird halt immer mehr. Ne? Also die insbesondere dadurch, dass die Autos vernetzt werden. Also wenn ich mir überlege, ich kriege jetzt zum Beispiel Sven, finde ich auch hammerhart. Das ist ja auch relativ neu. Ich kriege ja auch die Updates, die Software-Updates auch für die Steuergeräte jetzt online. Ne? Die kommen halt over the air über das Mobilfunknetz aufs Auto. Und dann, meine Frau war da äußerst erstaunt, dass dann auf einmal solche Fragen kommen, dass sie da plötzlich was abnicken musste und dass das Auto plötzlich Sicherheitsfunktionen abgeschaltet hat, weil es jetzt in einen Update-Modus geht und so. Also da sind Sachen im Gange, finde ich. Das ist halt auch ein Grund, warum ich mich gerne da beteiligt habe, mal auch datenschutzrechtlich ein bisschen rumzuforschen, was eigentlich von dem, was die tun, legal ist, halblegal, halbseiden ist und was vielleicht wirklich in den jenseits des Graubereichs schon geht.
Also die naheliegendsten Daten, die erfasst werden, sind natürlich Ortsdaten, aber was sind das alles noch, wie weit greift das alles noch? Könnt ihr da vielleicht einen kurzen Überblick geben?
Im Prinzip haben wir das halt auch in dem Artikel versucht, mal alles eben in so einer Infografik, also übersichtlich auf zwei Seiten auch zusammenzustellen. Und dann ist es tatsächlich so, wenn man sich das anguckt, dass es doch eben vielerlei ganz unterschiedliche Daten auch sind, die halt auch Rückschlüsse auf die Person zulassen. Fang ich mal an, ne, mit Sitzeinstellungen, also individuelle Einstellungen im Auto, wo ich auch schon Körpergröße, Gewicht, solche Sachen rauskriege. Das individuelle Fahrverhalten ist für so ein aktuelles Auto eigentlich auch ein offenes Buch, weil wie ich beschleunige, abbremse, alle solche Sachen, die können festgehalten werden. Und was ich für einen Radiosender höre, da kann ich sogar bis hin zu meiner momentanen Gemütsfassung quasi halt irgendwie kommen. Ne? Also das Spannende an der Geschichte ist eigentlich, dass wenn man sich dieses ganze Paket halt anschaut, dann weiß man, wenn man das alles sammelt und wenn man das beim Fahrzeug 2 Wochen lang sammeln würde, dann würde ich dich sehr gut kennen. Einfach. Da ne, müsste ich nicht mehr viel überlegen. Und dann selbst wenn ich davon ausgehe, dass das alles anonym ist oder anonymisiert oder so, ist es mit höchster hoher Wahrscheinlichkeit, habe ich dann auch deine Person einfach und kann die ausfindig machen. Das ist kein Problem. Und ja, eben das ist das Spannende an dieser ganzen Geschichte, dass einfach im Auto viel zusammenläuft.
Ja, also eins wollte ich noch ergänzen, ne? Der irrsinnige Einsatz von Kamerasystemen mittlerweile. Ne? Also Es ist ja nicht mehr nur noch so, dass da irgendwelche Sensoren, die, was weiß ich, Gewicht messen oder sonst oder Lidschläge, sondern all das passiert ja, also zumindest teilweise mit Kameras, und zwar nicht nur im Auto, also Insassenbeobachtung, aber auch das Umfeld vom Auto wird halt gescannt. Das fängt bei Verkehrszeichenerkennung an. Dann gibt es Diebstahlpräventionssysteme, Stichwort Tesla, irgendwelchen Wächtermodi, wo die Kamera anspringt, wenn sich jemand im Auto nähert und derjenige weiß aber nicht, dass er gefilmt wird. Das sind alles Dinge, die in den Datenschutzbereich wirklich sehr stark reinspielen und auch über Grenzen gehen.
Das stimmt, aber man hat ja tatsächlich, wie du vorhin schon gesagt hast, Holger, eigentlich kaum eine Möglichkeit, dem zu entgehen.
Man hat schon die Möglichkeit, dem zu entgehen. In der Regel wird man von den Herstellern ja schon gefragt, möchtest du diese Funktion aktivieren oder nicht? Aber jede Funktion, gerade Komfortfunktion, die du dann nicht aktivierst, die aktivierst du dann eben nicht. Ne? Du wirst immer bei jeder Einwilligung, wir kommen ja noch darauf, was es da vielleicht für Rechtsgrundlagen geben könnte, denke ich. Aber wenn du jetzt einwilligst in den Vorgang oder wenn du nicht einwilligst, dann darfst du die Funktion eben nicht nutzen. Ne? Das führt dann eben übrigens so weit, wie zum Beispiel, wie es Tesla macht, dass du eine Datenschutzerklärung vorgeknallt kriegst und da wird dann gesagt, gut, wir können das alles abschalten, aber wenn wir das abschalten, läufst du in Gefahr, dass das Auto überhaupt nicht mehr funktioniert. Viel Spaß dabei. So ungefähr, also so formulieren sie es natürlich nicht, ne? Aber das ist die Quintessenz davon. Und dann ist natürlich die Frage, ob das noch irgendwie rechtlich sauber ist, wenn du den Leuten sagst, quasi, du kannst dein Auto nicht benutzen, wenn du das hier jetzt nicht abnickst. Also nach dem Kauf wohlgemerkt.
Dann wahrscheinlich wird es dann halt irgendwie noch fahren, ne? Aber es ist halt schon so, das ist vielleicht auch nochmal die Geschichte am Anfang, Sophia, die du erzählt hattest. Natürlich werden diese Daten nicht um ihrer selbst willen erstmal erfasst, sondern da stehen halt immer schon konkrete Funktionen eben dahinter.
Komfortsicherheit,
ja. Komfortsicherheit, Effizienz erstmal, ne? So die drei Sachen. Und immer wenn man was abschaltet, dann funktioniert natürlich irgendwas weniger. Und im Beispiel jetzt von den Kamerasystemen, was Holger erzählt hat, ne? Sehr spannend fand ich auch, dass eben auch klar wurde in dem Artikel, je weiter wir in die Zukunft gucken, desto mehr werden solche Systeme auch tatsächlich benutzt und gebraucht auch, ne? Weil es geht halt hin zum hochautomatisierten Fahren. Und da ist es sogar der Gesetzgeber, der dann quasi sagt, ne, ihr als Hersteller, ihr müsst darauf achten, dass die Leute halt wieder ans Steuer können und dass die fahrbereit sind, zumindest in einem gewissen Zeitspanne. Das heißt, denen bleibt eigentlich auch gar nichts anderes übrig, als den Insassen da irgendwie ein bisschen stärker auf die Pelle zu rücken. Und wenn man das dann halt nicht abklicken wird, wird das dazu führen, ja, dass man dann halt nicht teilautomatisiert fahren kann einfach.
Ja, gerade bei diesem Beispiel automatisiertes Fahren und wo es hingeht, da frage ich mich natürlich auch, die Hersteller, die Automobilhersteller sind wahrscheinlich die einen, die diese Daten abgreifen. Aber wo fließen die denn dann noch alle hin? Weil das steht ja noch viel in den, steckt ja noch viel in der Forschung, sage ich jetzt mal beispielsweise. Also wer ist noch an diesen Daten interessiert? Welche Interessengruppen gibt es daran?
Ja, da musste man sich halt auch, also je mehr man recherchiert hat, desto mehr hat man dann natürlich auch gefunden. Also das geht wirklich in alle Bereiche rein. Das sind natürlich die Hersteller selbst oder halt auch konkurrierende Hersteller. Es sind halt aber auch Universitäten, Wissenschaftler, die Interesse an solchen Daten haben oder auch Behörden, nicht nur Strafbehörden, sowas gibt es natürlich auch, solche berechtigten Anfragen im Zuge eines Ermittlungsverfahrens, aber auch zum Zwecke der Stadtplanung, um zu sehen, wo wer welche Wege zurücklegt oder Pannendienste, die wollen auch in die Autos rein und wollen gleichberechtigt mit den Automobilherstellern halt auch in Autos was machen und mit Autos was machen. Versicherer und so weiter und so fort. Also das heißt, an diesem ganzen Pool gibt es viele, viele Interessenten und das macht natürlich auch klar, warum in diesem ganzen Thema so viel Druck halt durchaus ist.
Und wie kann ich mir da als Verbraucher Transparenz verschaffen? Also wie kann ich da Einblicke darüber erlangen, was über mich erhoben wird und im Zweifelsfall auch, wo das hinfließt? Gibt es da eine Möglichkeit?
Fragst du mich?
Frage ich dich, schon. Holger?
Ja. Rechtlich gibt es natürlich Möglichkeiten. Also einerseits ist es so, dass du natürlich, wenn du einwilligst in solche Geschichten, in solche Datensammeleien und vor allem halt auch Verarbeitungen und Weitergaben, dass du darüber aufgeklärt werden musst. Du musst informiert sein und informiert einwilligen. Das heißt, zu gut Deutsch, du kriegst halt einen ewig langen Rechtstext vorgelegt, ne, in der Regel beim Vertragsabschluss, den du dann ein für alle Mal quasi abnickst, obwohl du eigentlich jederzeit die Möglichkeit haben solltest, das zu widerrufen, aber dann eben beschneidest du dir eben Funktionen. Und wie das Widerrufen dann in Schriftform funktionieren soll, ich habe noch nie jemanden gehört, der im Nachhinein irgendwie ein halbes Jahr später gesagt hat, nö, die Komfortfunktion will ich aber nicht, die brauche ich jetzt auch nicht, die widerrufe ich. So, also ist mir nicht bekannt, also ich weiß auch nicht, wie die Hersteller auf sowas reagieren würden. Aber sie haben rechtlich die Möglichkeit durch die Datenschutzgrundverordnung. Das eine ist eben diese einmalige Einwilligung und das andere ist natürlich, du solltest eigentlich auch jederzeit vom Hersteller erfahren dürfen, was er genau über dich speichert, wo er es speichert und an wen er die Daten eventuell weiterreicht, zur weiteren Verarbeitung zum Beispiel, ne, oder zu Marketingzwecken oder an Versicherungen oder auch an Strafverfolgungsbehörden, wie auch immer. Das erfährst du aber, der hat da quasi keine Bringschuld, das heißt, er muss dir das jetzt nicht irgendwie jederzeit erläutern, sondern du hast einen Auskunftsanspruch und der ist festgelegt, kann jeder nachgucken, mal in Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, jeder hat jederzeit die Möglichkeit beim Verantwortlichen, das ist in dem Moment der Verkäufer, also der Autolieferant, nachzufragen, wo sind die Daten hin? Und zwar mit einer Fristsetzung, in einem Monat musst du eigentlich eine Antwort kriegen. Das funktioniert mal und mal funktioniert es weniger gut. Wir haben es ein paar Mal ausprobiert.
Kannst du ein Beispiel nennen, wo es so gut geklappt hat oder wo es nicht so gut geklappt hat und was da so die Hürden waren?
Also ein Beispiel bin tatsächlich ich selbst, ehrlich gesagt. Ich habe das mir den Spaß nämlich auch mal gemacht. Also wir haben jetzt unseren ID3 etwas über ein Jahr und ich habe vor 2 Monaten mal eine Anfrage gestellt und Volkswagen, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, hat da tatsächlich viel gearbeitet und die haben mittlerweile ein ganz gut funktionierendes Datenschutzportal, also eine eigene Webseite, wo du dann mit deinen Login-Daten reinkommst und kannst da so einen Auskunftsanspruch stellen. Dann stellt sich natürlich die Frage, was wollen die dann alles von dir wissen? Ne? Und was ich schon zweifelhaft finde, ich habe das auch mit Juristen nochmal besprochen, muss eigentlich nicht sein. Die wollten zum Beispiel, dass ich ungeschwärzt den Fahrzeugbrief dazu hochlade, um sich zu versichern, dass ich es auch wirklich bin. Fand ich ein bisschen übertrieben, weil ich mich ja sowieso eingeloggt hatte als Kunde, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Dieser ganze Authentifizierungskram ist nochmal schwierig und auf welchen Weg man solche Anfragen stellt. Da war es halt über eine Webseite und ich habe das Sven dann auch erzählt, Sven, ne, da war es schon ein bisschen mit den Ohren geschlackert. Daraufhin kam dann 3 Wochen später ein 42-seitiges PDF, wo Volkswagen sehr detailliert aufgelistet hat, an welchen Stellen des Autos sie Daten sammeln, also an welchen Sensoren, dass die Werkstätten bei der Diagnose, was sie da rauskriegen, wo die Sachen gespeichert werden, also in welchen Clouds, ob bei Amazon oder sonst irgendwo und wie lange. Ne? Das war hervorragend und vorbildlich, muss man wirklich sagen. Da hat sich jemand ziemlich viel Mühe gegeben. Das war aber nur der erste Schritt. Das heißt, ich habe da jetzt erstmal erfahren, wo überhaupt Daten erhoben werden, aber ich habe die Daten noch nicht bekommen. Dann konnte ich jetzt ankreuzen, habe natürlich alles angekreuzt, wo denn überhaupt, ich will diese Daten nochmal sehen. Ne? Und im zweiten Schritt hat dann nochmal einen Monat gedauert, habe ich dann einen Download-Link bekommen, da war eine große ZIP-Datei und das war ein bisschen enttäuschend, da habe ich nämlich wirklich nicht alles bekommen. Also zum Beispiel die ganzen Standortdaten waren da nicht mit dabei und dann waren es, das ist halt auch noch ein Problem, Otto-Normalverbraucher, ich gehe nicht davon aus, dass alle so IT-affin sind, wie wir es sind und mit diesen Auskünften was anfangen können. Wir haben halt zum Beispiel ganz viele JSON-Dateien bekommen, die musste man dann erstmal irgendwie, ne, du musst halt mit den, so wie es Facebook zum Beispiel auch macht bei einer Datenauskunft, die schicken dann halt JSON-Dateien, die du dann aber erstmal richtig interpretieren musst. Es ist teilweise, und dann wildes Sammelsurium, PDFs, Rechnungen und sowas. Und alles halt völlig unsortiert in einer ZIP-Datei. Also das war schon, da brauchst du dann mal ein paar Stunden, um dich da zurechtzufinden. Aber es war auf jeden Fall interessant und sie haben es gut gelöst, finde ich. Wir hatten ein anderes Beispiel von einem, wenn ich das noch erzählen soll?
Gerne,
sehr gerne. Wo es nicht so gut geklappt hat, das war ein Autor von uns, der auch selber im datenschutzrechtlichen Bereich aktiv ist. Der hat das Ganze mal versucht mit einem CityGo von Skoda, also ein kleines Elektrofahrzeug. Und ist davon bei Skoda von Pontius zu Pilatus geschickt worden, hat aber wirklich nur einen Teil der Daten tatsächlich erhalten, hat aber sehr viel Energie da rein verwendet und musste nochmal nachschreiben und nochmal nachhaken, mal in Briefform, mal in Mailform, obwohl er immer gesagt hat, Mail reicht mir schon, aber dann hat es denen wieder nicht gereicht und so. Am Schluss hat er aber tatsächlich nur einen kleinen Teil der Daten erhalten, die aufgelaufen sind. Das ist ganz klar, dass da nicht alles dabei war. Er hat dann halt auch irgendwann mal aufgegeben und hat gemeint, dass man kommt da schlecht weiter. Interessanterweise ist es halt witzig, dass Skoda halt auch zum VW-Konzern gehört, aber Skoda eben dieses Portal offensichtlich nicht nutzen kann. Ne? So hat dann jede Marke und jeder Hersteller innerhalb von so einem Konzern, das wird bei den anderen auch nicht anders sein, irgendwie kocht er sein eigenes Süppchen, ne? Sven, denke ich mal.
Ja, das ist dann in der genau Verantwortlichkeit der einzelnen Marken. Ja.
Ja. Naja, aber zumindest du hast das Recht, aber ob du das Recht ausüben kannst, hast halt immer nur die Möglichkeit, dich im Zweifel dann bei der Datenschutzbeschwerde bei der Datenschutzbehörde dich darüber zu beschweren. Also jetzt hier im Fall von uns, hier in Niedersachsen, hätte ich dann halt mich an die niedersächsische Datenschutzbehörde wenden können, die hätte vielleicht dann mal bei Volkswagen nachgefragt. Wenn ich irgendwo in ihrem Beschwerdestapel von Position 800 langsam hochgerutscht bin. Naja.
Und insgesamt ist das ja auch eben die Frage, ob das dann wirklich so Mechanismen sind, die dann dem Konsumenten da tatsächlich weiterhelfen können. Ja. Halt, ne? Auch wenn man sich das, auch das wieder in die Zukunft gedacht, irgendwie, dann kriegt man da quasi 5 Leitsordner in PDF-Form halt irgendwie zugeschickt.
Ja. Mit GPS-Positionsdaten.
Über,
ne?
über die Weihnachtsferien dann mal da hinsetzen und das alles lesen halt. Ne?
Also, da war ich auf Breitengrad 13.
Aber spannend fände ich ja schon zu erfahren, wer diese Daten noch bekommt. Also an welche Drittanbieter die weitergegeben werden. Denn da hängen ja auch einige drin. Aber das erfährt man ja so nicht, oder?
Nee, na klar. Also du erfährst dann, da ist es auch eine Schwäche in dem Auskunftsrecht. Also die müssen dir nicht genau sagen, sie können sagen, in welche Kategorien von Firmen sie Daten weitergeben. Also es reicht, wenn sie sagen, wird zu Marketingzwecken noch an Dritte weitergegeben. Ne? Sie müssen aber, das ist auch neu, das war früher im BDSG ein bisschen besser. Also sie müssen aber nicht konkret die Unternehmen nennen. Das müssen sie in der Datenschutzerklärung tun, bis zu einem gewissen Grad. Da tun sie es in der Regel auch, aber du musst halt erstmal zur Seite 15 vorstoßen, um das dann da in der Datenschutzerklärung nachzulesen. Also das ist, macht... Müssen wir ehrlich sein, das macht kaum jemand, sich das durchzulesen. Ne?
Aber das klingt ja eigentlich eher nach einer bedenklichen Entwicklung. Oder würdet ihr sagen, es ist eigentlich auf dem Weg der Besserung und man hat als Konsument vielleicht doch ein bisschen, man wird langsam wieder ein bisschen mehr Herr seiner Daten, weil man eben diese Rechte hat? Oder wie würdet ihr das beurteilen, diese Entwicklung?
Ja, zumindest, wie Holger auch sagte, ist ne, mit der DSGVO ist zumindest ein sehr mächtiges Instrument da zumindest an den Start gebracht worden. Und ich würde mal so sagen, es besteht Hoffnung halt. Ne? Also, oder auch gerade, wenn wir das jetzt vergleichen, wie war es 2005, wie ist es heute? Da muss man schon sagen, dass halt da doch auch viel Sensibilisierung stattgefunden hat und dass natürlich auch die begründete Hoffnung da ist, dass das eben auch auf Seiten der Hersteller durchaus der Fall ist und dass sie sich dann schon genauer überlegen, ne, wenn man da einen Service hat, auch im Sinne der Datensparsamkeit, da würde es ja mal anfangen, ne, dass ich gucke, ne, was kann ich alles und dass dann vielleicht auch einer sagt, ja, brauchen wir aber vielleicht alles gar nicht, also lassen wir das mal weg, ne, wo man vielleicht vor 10, 15 Jahren noch gesagt hätte, ach, jetzt haben wir da diese Festplatte, ne, ist doch so viel Platz, ne, hauen wir das da mal alles drauf, ne, haben ist besser als brauchen, so hat man so Eindruck, als ob das da so die Devise war in den Anfangstagen.
Also man kann vielleicht ergänzen, also was du gesagt hast, das ist natürlich auch gesetzlich verankert. Ne? Also einerseits, wir müssen uns immer klar machen, das Datenschutzrecht ist da wirklich krass. Ne? Also eigentlich heißt es, die Datenverarbeitung ist erstmal verboten. Ne? Es gibt Erlaubnistatbestände, nach denen sie dann erlaubt ist. Das sind insgesamt 6 Stück, die stehen in Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung und im Wesentlichen kommen jetzt hier 2 in Frage, ne? Aber immer mit Zweckbindung, das ist ganz wichtig. Mhm. Und das wird eben oft außer Acht gelassen. Also das heißt, die können schon Daten erheben, die müssen dann halt sagen, wofür, und diesen Zweck dürfen sie auch nicht verlassen. Das heißt, wenn die jetzt zum Beispiel, sie können auch sagen, wir erheben Daten und geben die an ihre Versicherung weiter. Dann dürfen sie aber nur dafür, ne, benutzen und nur an die Versicherung weitergeben, und die dürfen dann auch nicht zum Beispiel an Strafverfolgungsbehörden gehen, theoretisch. Ne? Also da muss dann auch, das müsste dann auch umfasst sein davon. Und ja, also und diese Zweckbindung, die wird halt oft außer Acht gelassen.
Das mit den Versicherungen, das ist nochmal ein ganz spannendes Thema, denn da gibt es ja auch mittlerweile Tarife, die an solche Telematikboxen gekoppelt sind, die, was weiß ich, Bremsverhalten und alles aufzeichnen und danach dann der Tarif ausgesteuert wird. Wie ist das? Das könnten die ja eigentlich auch ohne diese Boxen schon bekommen, ne? Also diese Daten kriegen sie ja eigentlich auch ohne das.
Ach so, ja.
Das kriegen sie eigentlich auch aus dem Auto heraus.
geben die Fahrzeuge her, ne, weil im Prinzip alle neueren Fahrzeuge so mit E-Call ausgestattet sein müssen. Also das heißt, die müssen einen Notruf absetzen können. In dem Moment haben sie eigentlich immer auch eine Kommunikationseinheit, die halt in der Lage ist, halt auch eine Datenverbindung aufzubauen. Insofern kann man solche Tarife tatsächlich direkt über die Autos anbieten.
Weil das, da werden ja auch viel mehr Daten noch erhoben, als die eigentlich bräuchten dafür, ne? Also weiß ich, ich denke jetzt beispielsweise an mein unglaublich paranoides Auto. Also das ist nicht meins, das ist das Familienauto, was wir haben hier sehr viele S-Kurven, es ist hier sehr hügelig bei uns. Ich lebe hier schon seit immer und habe es mir auch angewöhnt, zweckdienlich und dynamisch über unsere Landstraßen zu fahren. Ich kriege ständig Kollisionswarnungen. Wenn ich länger als 2 Stunden gefahren bin, dann kriege ich ständig eine Müdigkeit, also dann ploppt die Müdigkeitswarnung, geht gar nicht mehr weg und es will immer rausfahren. Das könnte mir ja dann auch, obwohl eigentlich alles noch okay ist, dann eigentlich auch so zur Falle werden. Wie beurteilt ihr das?
Inwiefern zur Falle?
Naja, wenn dann vielleicht doch mal irgendwie ein Auffahrunfall kommt oder so. Und es ist vielleicht keine eindeutige Lage und dann sehen die aber, ach guck mal, da hat die 5 Kilometer vorher hat die schon mal eine Kollisionswarnung ignoriert oder ist trotzdem nicht angemessener gefahren.
Mhm. Na klar, natürlich. So, je mehr Daten.
Ja. Sven, bitte. Ja, Entschuldigung. Nee, es ist auf jeden Fall möglich. Das geht ja auch in die Richtung. Wir hatten ein Interview auch in der Strecke mit einem Car-Forensiker. Das sind eben Leute, die sich halt für Versicherungen oder auch Ermittlungsbehörden um Daten auslesen aus Autos kümmern. Oftmals halt auch im Nachgang von einem Unfall, wo dann entweder zum Unfallhergang Sachen geklärt werden müssen oder halt auch, weil irgendwelche Versicherungszahlungen da in der Luft hängen. Und da sind solche Informationen natürlich auch wichtig. Und da würde man sicherlich auch gucken, was das Auto da angemoppert hat. Und ja, und das könnte sicherlich auch zum Negativen ausgelegt werden. Ja, ja.
Aber das hast du nicht nur bei Autos, das muss man vielleicht zur Verteidigung der Autos nochmal sagen, das hast du im ganzen Bereich IoT, ne, Internet of Things, also Matratzen, Online-Schlafmatratzen gibt es auch, die sind auch schon zur Überführung von Mördern benutzt worden und so weiter und so fort.
Also, ja, im Prinzip sage ich auch immer, jeder, der ein Smartphone benutzt, muss sich da eigentlich auch nicht drüber aufregen, was ein Auto halt alles rausschmeißt. Ne? Und ein bisschen macht das aber eben auch das ganze Dilemma halt irgendwie so ein bisschen klar, ne? Was man als Nutzer halt immer hat, ne? Klar möchte man das nutzen. Eigentlich sollte nichts weggehen von den Daten, aber viele Funktionen sind halt nicht abbildbar dann. Ne? Dann müsste man tatsächlich da einfach auch Verzicht betreiben, altes Auto kaufen.
Es gibt auch Menschen, die das machen, oder? Ja. Ich glaube, es gibt da auch aus Datenschutzgründen so eine Retrobewegung. Ich habe schon von Leuten gehört, die genau deswegen gucken, dass sie Autos haben, die zumindest keine Festplatten drin haben und so.
Aber ich habe ja auch gelesen, dass schon das Airbag-Steuergerät verräterisch sein kann.
Sven, das ist richtig, oder? Das Auto sollte dann auch keinen Airbag haben. Ja, das war tatsächlich auch so ein erster Artikel, den hatten wir vor ein paar Jahren mal im Heft. Da ist es nun so, ne, diese ganzen Sachen sind international auch unterschiedlich geregelt, auch was Daten angeht. In den USA ist es halt so, dass dieser sogenannte Event Data Recorder, das ist eben so ein Stück wie so ein Fahrtenschreiber, eingebaut war ins Airbag-Steuergerät und in den USA schon lange zeitrechtlich vorgeschrieben war. Das heißt, da mussten die Hersteller Daten vorhalten, die letzten Sekunden vor einem Unfall. Und in diesem Airbag-Steuergerät ist eigentlich schon sehr viel Detailliertes drin. Weil dort wird ja immer berechnet, ne, wann müssen die Dinger jetzt gezündet werden. Das heißt, das überwacht die Lenkung, den Einschlagwinkel des Lenkrades, das überwacht die Räder, wie sie sich drehen, wie stark das Gaspedal durchgedrückt ist, wie stark das Bremspedal durchgedrückt ist. Das heißt, alles, was der Fahrer auch mit dem Fahrzeug macht, ist da eigentlich hochpräzise abgebildet. Wird immer wieder überschrieben quasi und muss aber in den USA halt vorgehalten werden. Und wir hatten eine Situation, wo es in Deutschland unklar war und wo wir aber dann gesehen haben, es wurden dieselben Steuergeräte auch in den deutschen Autos dann verbaut und das wurde da genauso mitgeschnitten. Ne? Einfach wahrscheinlich, weil man es auch aus dem Regal genommen hat, reingebaut hat und wollen wir mal davon ausgehen, dass das der Grund war. Ja? Auf jeden Fall sind das auch eben teilweise Motive, halt auch Daten vorzuhalten, eben weil sie im anderen Markt vielleicht sogar rechtlich vorgeschrieben sind, erwartet werden und an einer anderen Stelle darf man sie vielleicht wieder gar nicht. Ja, aber also eben auch alles, was ein Airbag hat, zeichnet auch Sachen auf.
Also der, ich finde, es gibt schon so einen Gezeitenwechsel auch in dem Bereich und der fängt da an, wo die Autos tatsächlich always on sind. Ne? Also wenn die Daten ohne dein Wissen, es ist eine Sache, wenn auf Geräten im Auto aufgezeichnet wird, die müssen dann ausgebaut werden und forensisch ausgewertet werden. Ich finde, das ist schon nochmal was anderes, wenn die Daten im Auto verbleiben, als wenn sie unkontrolliert in die Cloud geblasen werden, in die Hersteller-Cloud oder in andere Clouds, weil von da aus kann es natürlich dann weitergehen. Ne? Also die Daten verlassen das Auto und gehen in fremde Hände. Und was da dann mit ihnen passiert, das ist ja dann nicht so, dass es nur dass diese Daten für den strafrechtlichen Bereich benutzt werden können, im konkreten Fall, sondern quasi verdachtsunabhängig benutzt werden können. Ne? Wir hatten ja auch den Fall, den hatte ein Fernsehteam recherchiert, irgendwie mit einem Tesla, wo eine Strafverfolgungsbehörde auch mal angefragt hat bei Tesla wegen einem, glaube ich, einem illegalen Autorennen oder sowas. Ne? Und dass Tesla da eine Menge Daten rausgerückt hat aus der eigenen Cloud, die sie eigentlich hätten eigentlich gar nicht haben dürfen. Ne? Und da wurde dann klar, Moment mal, die speichern doch wesentlich mehr und die speichern auch mehr Bildmaterial, was die Kameras aufnehmen und schicken das alles in die Cloud. Und das liegt halt bei Tesla. Und wenn man darauf zugreifen will als Strafverfolgungsbehörde, dann scheint es da keine allzu hohen Hürden zu geben, dass Tesla sowas auch rausgibt.
Das ist ja jetzt auch die eine Seite, die Hersteller, ne? Aber weil du gerade sagst, bei Daten, die quasi außerhalb des Fahrzeugs aufgenommen und ausgewertet werden. Ich muss da zum Beispiel auch an diese ganzen Dashcams denken. Teilweise machen ja Autofahrer sowas auch selbst, indem sie quasi die Straße vor und hinter sich quasi die ganze Zeit aufnehmen. Das ist ja, wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, ist das natürlich auch nicht rechtens. Müsste man eigentlich auch einen Disclaimer irgendwie gut nach außen sichtbar für alle abnickbar ranbringen. Wie ist
das? Im Grunde genommen müsstest du, ja klar, du kennst das doch von zu Hause. Ich meine, also es gibt genügend Bußgelder mittlerweile, weil Leute irgendwie, keine Ahnung, Amazon Ring klingeln irgendwie mit Kamera draußen, blöd an ihre Tür hängen, sodass sie teilweise einen Teil von der Straße mitfilmen und vielleicht auch aufzeichnen. Und das ist illegal. Ne? Und genauso ist es illegal, dass du irgendwie mit einem Auto oder mit einem Motorradhelm oder wie auch immer fremde Kennzeichen aufnimmst, fremde Personen vielleicht aufnimmst und das dauerhaft speicherst. Deswegen ist eigentlich klar geregelt, du kannst das für einen Moment speichern, aber es muss dann halt sofort wieder gelöscht werden. Ne? Also ziemlich sofort. Und es unterliegt übrigens dann unter Umständen auch einem Beweisverwertungsverbot. Das heißt, du kannst es dann nicht einfach nehmen, um zu sagen, hier, ich war aber unschuldig an dem Unfall, ne? Weil ich habe ja alles mit aufgezeichnet. Wie aufgezeichnet? Dann kannst du ein ganz anderes Problem kriegen.
In Form von Bußgeldern?
Auch das ist möglich, aber einfach in der Form zumindest, dass diese Aufnahmen nicht vor Gericht verwendet werden können. Also
Datenschutz und Privatsphäre im Straßenverkehr ist ein sehr komplexes und sehr extrem vielschichtiges Thema. Vor welchen großen Herausforderungen stehen die Akteure denn da noch künftig? Was seht ihr da noch, Sven?
Also bei Sven, wenn ich das mal sagen darf, um dich dahin zu stoßen, Sven, weil da hat es mir echt die Socken ausgezogen, als du von diesen Kontinentalgeschichten berichtet hast. Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen, wohin da die Reise geht.
Naja, das ist eben genau die Sache, das in Zukunft mal weiterzudenken, was die neuen Autos halt machen können sollen. Und da geht's halt eben Richtung hochautomatisiertes Fahren. Und der besondere Kniff dabei ist ja, ein hochautomatisiertes Fahrzeug, dem könnte es ja egal sein, streng genommen, was im Auto passiert. Ne, das fährt ja alleine. Das ist ja schön. Nur da sind wir ja noch nicht. Und das
da ist ja noch der Störfaktor Mensch drin. Mist.
Das ist ja der blöde. Nee, nicht, dass er stören würde, aber das funktioniert halt alles noch nicht so. Und es ist halt absehbar, dass wir viel mehr Zeit halt in diesen Zwischenstufen verbringen werden. Und ne, das war das, was ich vorhin sagte. Solange halt Zwischenstufe ist, muss schon eben aus Gründen der Redundanz und dieser Übernahme der Fahrverantwortung, müssen die Leute unter Beobachtung sein. Und da gab es ein spannendes System, was die halt vorgestellt hatten, Conti. Und ich fand das auch sehr spannend zu sehen, woraus sowas entsteht oder aus welchem Impuls. Ne? In dem Fall war es halt so, dass im Prinzip Euro NCAP, setzen die Kriterien an für die Punktevergabe bei Crashtests. Ne, diese Crashtests sind für die Hersteller wichtig, weil sie für den Kunden wichtig sind. Der möchte natürlich ein sicheres Auto mit 5 Sternen. Und dann sagt halt eben diese Organisation, ne, ihr kriegt mehr Punkte, wenn es verhindert wird, dass irgendjemand im Auto zurückgelassen wird. Kinder, Hunde, so, ne, weil die gucken, Statistik hier, Todesursache kommt immer wieder vor, so oft mal. Und dafür gibt es dann mehr Punkte. Und das führt dann dazu, dass eben so ein Zulieferunternehmen wie Conti, dass die halt beigehen und sich überlegen, wie machen wir das denn? Und die haben sich dann was Cooles überlegt. Die machen das mit einem Radarsensor. Und der Radarsensor, der kann dann halt aber im Prinzip auch Atemfrequenz und Herzschlag überwachen. Und dann stellen sie halt fest, dass sie mit so einem Cabin Sensing eigentlich den ganzen Innenraum überwachen können. Ne? Die wissen, wer da drin ist, wie schnell die Leute atmen, wie der Herzschlag ist. Das ist natürlich aus einer technischen Perspektive erstmal toll und es ist irgendwie toll, wenn da keine Kinder oder Hunde mehr sterben im Auto. Aber genauso ist es, wie Holger sagte, es ist natürlich spooky und man mag sich gar nicht vorstellen, eben was mit solchen Systemen alles halt irgendwie machbar ist. Ja? Und aber dieses Spannungsfeld an sich haben wir in vielen Bereichen, wenn wir es halt eben mit dieser Technik zu tun haben. Zum Beispiel ein ähnlicher Sensor ist im Google Nest eingebaut, ein smarter Lautsprecher hatten wir auch neulich mal im Test halt. Ne? Stellst du auf deinen Nachttisch und der merkt plötzlich dann auch unter die Decke, wie du halt ein- und ausatmest. Ne? Dann weißt du, ob du schnarchst oder ob du herzkrank bist oder weiß der Kuckuck. Viele tolle Sachen, ne? Aber weitergedacht kann man auch viel Unfug damit treiben und da wird dann natürlich immer so ein bisschen anders, wenn man so das Gesamtbild halt sieht tatsächlich.
Also heißt es im Prinzip, wenn man sich da irgendwie damit, man kann sich kaum davor schützen, ne? Man ist Teil des Systems, wenn man diese Komfortfunktionen nutzen will. Im Prinzip wichtig ist es allerdings, dass man sich das bewusst macht, oder? Wie würdet ihr das sagen?
Ja, das man kann sich dem natürlich auch verweigern, aber wenn du dir ein neues Auto kaufst, wirst du da, kommst du da nur schlecht drum rum. Ne? Also wenn du die Funktion nutzen willst, die dieses Auto bietet, von Einparkautomatik bis Verkehrszeichenerkennung und so, dann wirst du das alles abnicken müssen. Das geht nicht anders. Und ich meine, wir müssen auch sagen, das Autofahren ist dadurch auch wesentlich sicherer geworden. Das ist die andere Seite der Medaille. Ne? Also Spurhalteassistenten funktioniert teilweise, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Sven, auch mit Kameras. Ne? Also oder? Ne? Denke ich doch.
Ja, das ist diese ja. andere Thematik noch, da waren wir jetzt gar nicht alles, was nach außen noch gerichtet ist. Ne? Also eben, weil das die Fahrzeuge ja auch von ihrer äußeren Umwelt einfach immer mehr Daten aufnehmen und auch eben verarbeiten und oftmals halt auch in der Cloud verarbeiten.
Ja, ich fand es auch zum Beispiel total erstaunlich, dass ich extra abnicken musste, dass mein Auto mit anderen Autos kommunizieren darf. Ne? Für dieses, ich weiß gar nicht mehr genau, wie dieses System heißt, aber dass sie sich unterhalten können, wenn sie sich begegnen. Irgendwie fand ich auch irgendwie ein bisschen unheimlich. Da wird es dann schon, naja gut, aber es ist halt dadurch auch sicherer und bequemer, das muss man auch
sagen. Ja, die Funktion dahinter ist dann eben wieder, dass eben quasi ein Fahrzeug im Notfallmodus oder schon wenn Warnblinker geschaltet ist, dann sollte eben das eine Fahrzeug halt über die Distanz da schon informiert sein. Dann man bekommt das dann im Display angezeigt, dass halt einen Kilometer vor einem irgendeiner mit der Warnblinkanlage steht, ne? Was an der Stelle dann halt wieder sinnvoll ist, ja.
Aber Sophia, um noch mal zu sagen, also ich finde aus datenschutzrechtlicher Sicht sehe ich da viele viele schlimme Dinge. Ne? Aber was wir auch festgestellt haben, ist halt mehr, wie nennt man es, Compliance, Commitment, wie auch immer, wie diese ganzen neumodischen Datenschutzwörter ziehen ja auch im Datenschutz ein. Man sieht schon, dass die Hersteller sich teilweise auch Mühe geben, dem gerecht zu werden. Genau.
Das Problembewusstsein ist vorhanden, so würde ich das irgendwie auch sehen.
Ja. Ja. Und natürlich haben die ein Interesse an den Daten, aber ich glaube, teilweise ist auch ein Verantwortungsbewusstsein da mittlerweile eingezogen. Ne? Man kann meckern über überbordenden Datenschutz in Europa, wie man will, aber wenn wir das nicht hätten und wir hätten die technischen Möglichkeiten jetzt und wir hätten sowas wie die Datenschutzgrundverordnung nicht, ne, dann würde es eventuell ganz anders aussehen. Dann würden diese Daten auch wild irgendwie von Hersteller zu Hersteller weitergereicht, unanonymisiert, ne, weil auch der nicht anonymisierten Weitergabe sind halt sehr enge Grenzen gesetzt. Ne. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Nutzung von Standortdaten zu Forschungszwecken geht, ne, auch irgendwie um Stauvermeidung oder sowas, dann wird das eben in der Regel anonym geschehen und nicht irgendwie gebunden an ein Kennzeichen oder eine Person. Und das ist auch dank Datenschutzrecht so.
Das ist ja durchaus hoffnungsvoll stimmend und es ist ja auch so, dass wir uns dann noch lange in so einem Spannungsfeld bewegen werden und das ist wahrscheinlich die großen Herausforderungen der nächsten Jahre in Sachen Mobilität angeht, bis wir dann irgendwann tatsächlich vielleicht mal alle durch die Gegend gefahren werden von irgendwelchen selbstfahrenden Autos. Ich bin schon sehr gespannt, wann das der Fall sein wird, ehrlich gesagt.
Du wirst sicher ganz aufgeregt sein, das Auto würde ich gleich rausschmeißen, weil deine Herzfrequenz viel zu hoch ist.
Das stimmt wenn wahrscheinlich, du, ja. Ich werde also wahrscheinlich
die Kurven
sagen,
saust bergauf.
Ja, wahrscheinlich, genau. Ich sehe mich schon. Wenn ich dann hier, wahrscheinlich ist das so ein hybrides Auto, man kann das noch selber fahren, aber es fährt auch alleine. Und dann fahre ich hier über die Landstraßen und dann wird plötzlich das Lenkrad eingefahren. Und das macht alles selber, weil es sagt, ich bin eine Gefahr für mich selbst.
Genau, oder es ist die KI ist dann schon so weit und hat Gewalt über den Schleudersitz auf dem Fahrersitz und feuert dich dann einfach gleich oben raus. Das kann natürlich auch sein. Überflüssig.
Ja, solange da ein Fallschirm dabei ist, könnte ich mir vorstellen, dass ich das mal ausprobieren würde.
Solange das Auto nicht abbezahlt ist, wirft es einen bestimmt nicht raus.
Das ist wahr. Also nie. Nächster wichtiger Tipp von Sven, zahlt eure Autos niemals ab.
Ja, niemals abzahlen. Nein. Ja, sehr gut. Ah, das war extrem spannend für mich, weil, wie gesagt, ich komme mir auch immer sehr überwacht vor in unserem mich sehr bevormundenden Auto. Und bevor es jetzt gleich mit eurem Leserfeedback, das ist ja gar keine Lesergeschichte hier, das ist ja ein Podcast. Bevor es gleich mit eurem Feedback zum letzten Podcast weitergeht, kommt nochmal die Reklame.
Wie MSG IT-Lösungen für die digitale Welt von morgen gestaltet? Mit agilen Teams, modernster Technologie und ihrer IT-Expertise. Als international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8.500 Mitarbeitenden bietet MSG ausgezeichnete Karrierechancen in der Softwareentwicklung und IT-Beratung. Schaffen Sie nachhaltige IT-Lösungen und bewerben Sie sich jetzt unter karriere.msg.group.
So, in der vergangenen Woche ging es ja um die Weihnachtsgeschenke für Nerds. Ich bin ja schon ganz vorbildlich, denn ich habe schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Ich bin allerdings auch ziemlich unnerdig unterwegs, weil ich fotografiere ja und von mir kriegt irgendwie jeder einen Kalender oder eine Tasse oder irgendwas mit meinen Fotos. Habt ihr schon alle Sachen zusammen? Zwinker, zwinker.
Ja. Meinst du mich? Nein.
Sven nickt.
Doch.
Ja. Wir haben doch noch eine ganze Woche, ich habe noch nicht angefangen.
Noch nicht angefangen?
Nein, stimmt nicht ganz. Ein bisschen haben wir schon was, doch.
Wie entscheidend waren da dieses Jahr für euch Themen wie Nachhaltigkeit und so bewusstes Schenken?
Ja, bei mir spielt das immer eine Rolle, auch beim Weihnachtsessen. Also und beim Geschenkekauf auch. Allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, dass wir ziemlich viel den Onlinehandel genutzt haben. Wobei es gibt ja auch Studien, dass das nicht unbedingt nicht nachhaltig sein muss. Also
immer die richtige Studie am Start.
Genau.
Bei mir ja, das ist mein nachhaltig.
Super nachhaltig bei Amazon bestellt.
Ah.
Nein, haben wir nicht. Doch, Sven? Stimmt.
Wir schon.
Ach Mann, doch, eins haben wir bei Amazon bestellt. Da gibt es sicher auch eine Studie zu.
Ich glaube dir alles. Aber nächstes Jahr hole ich das alles mit dem Diesel aus der Innenstadt versprochen.
Oh, sehr gut. Ja, ich nehme dazu
lass den
dann
Motor laufen.
Ich nehme dazu nächstes Jahr dann auch unseren Niva und fahre hier 20 Kilometer in die nächste Stadt. Nein, um Gottes Willen. Also das ist mir aufgefallen, nämlich im Feedback zu der Sendung, dass tatsächlich gar nicht so zahlreich war, wahrscheinlich, weil alle auch schon ihre Geschenke haben, so wie Sven und ich, nur Holger ist die Ausnahme. Das Feedback war nämlich auch, dass sich zum Beispiel ein T.Hack aus dem YouTube-Kommentaren mehr Gedanken zu Nachhaltigkeit, Spenden und Education machen will. Das haben wohl auch genau, das war wohl auch Thema im Podcast. Und ein Appell war auch nochmal, dass die Welt unter sinnlosem Konsum leidet. Vielleicht ist es eine meine Variante, mal gar nichts zu schenken. Meine Nichte hat sich zum Beispiel dieses Jahr mal gar nichts gewünscht. Das fand ich auch sehr schön. Ich bin
das
mal
hatte
gespannt.
Ich aber in nämlichen Podcasts sogar erwähnt. Das war ja auch meine Geschenkestrecke.
Ach, stimmt, das war ja deine. Stimmt, Sven,
und da
du bist
war
ja
tatsächlich
hier
auch, war tatsächlich auch die Kiste Schrott nochmal erwähnt. Also die war dieses Jahr nicht dabei, aber die hatten wir mal. Und tatsächlich auch so ein bisschen das Dilemma, mal eine leere Doppelseite halt irgendwie zu machen und in Richtung Konsumverzicht was zu machen. Aber wir waren uns immer nicht sicher, ob wir das den Lesern wirklich zumuten können.
Aber es war eine tolle Strecke, muss ich nochmal sagen. Also
danke.
Ich habe da schon einige Tipps noch mitgenommen. Ein Gadget war auch von mir dabei.
Welches war deins? Tipp von,
das waren die Bose Sleep Buds. weil die finde ich total gut. Und da hatte mich der Kollege gefragt, bist du denn noch so überzeugt und zufrieden davon, wie du es damals getestet hast? Habe ich gemeint, ja, benutze ich immer noch fast jeden Tag. Und cool. Dann hat es in die Strecke geschafft.
Na, das ist doch schon mal ein schönes Schlusswort. Sleep Buds. Was machen die, um Gottes Willen? Ich kenne das gar nicht.
Das sind ganz kleine, sind von Bose, so ganz kleine, übrigens recht teure, finde ich, also kosten 200 oder ein bisschen mehr, Kopfhörerchen, die kannst du dir abends reinstecken und die rauschen, kommt einfach nur ein leichtes Meeresrauschen oder irgendwie, kannst du dir den aussuchen, aber die maskieren halt Außengeräusche, ne? Also wenn du zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, neben dem Kühlschrank schläfst oder wenn dein Partner schnarcht oder wie auch immer, dann kriegst du das kaum noch mit. Aber sie sind halt so klar, das ist so gut gemacht, dass du trotzdem Außengeräusche, die sehr ungewöhnlich sind. Wenn zum Beispiel der Kater kommt und mir ins Ohr schreit, dann höre ich das trotzdem noch. Und wenn es, oder wenn das Kind morgens schreit, Frühstück, höre ich auch noch. Nee, also funktioniert super und ist halt null invasiv. Also es ist nicht so wie so ein Silikonproppen, dass dir dann das Ohr wehtut morgens oder so. Die liegen halt auf und machen halt trotzdem einigermaßen dicht. Finde ich eine super Sache. Aber es sind keine Kopfhörer, also nicht, da kann man keine Musik drauf hören oder so. Die sind wirklich nur für diesen einen Zweck gemacht. Aber da funktionieren sie super.
Ja, sehr cool. Und dann noch die Dämmerungsfunktion dank eines Philips Hue. Und dann wären wir wieder beim Thema Datenschutz.
Oh, da bringst du mich noch in die Gegend.
Ja, sehr gut. Ja, ihr beiden, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht mit euch. Und ich danke auch dir, Ralf, dass du uns wieder produziert hast. Ich glaube, das ist deine letzte Sendung für dieses Jahr mit uns. Und ja, vielen Dank dafür. Und euch wünsche ich noch ein ganz, ganz schönes Wochenende und eine ganz tolle Zeit. Bis bald. Ciao.
Ciao. Ciao.